إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، das ist der dritte Unterricht jetzt, der dritte Unterricht und der zweite Hadith von den 50 wichtigsten Hadithen, die ein Muslim in seinem Leben braucht. Der zweite Hadith wird natürlich auch überliefert von Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Also er berichtet diesen Hadith genau wie der erste Hadith, den wir hatten, auch. Und dieser Hadith, über den wir jetzt reden, inshallah ta'ala, der ist wie die Mutter der Sunna. Es gibt Mutter des Koran, wie es die Mutter des Koran ist, Surat al-Fatiha, wird auch Mutter des Koran, Ummul Koran genannt. Und ist auch der Ursprung. Also heißt übersetzt Mutter, aber heißt auch Ursprung, kommt von Ursprung, Und dieses Mutter des Korans, ist Al-Fatiha, weil Al-Fatiha spricht sozusagen über den kompletten Islam, also das Ziel des Islam allgemein wird verfasst zum Beispiel in der gewaltigsten Sure, die der Prophet Muhammad s.a.w. auch gesagt hat, dass sie die gewaltigste Sure ist, ist Surat Al-Fatiha. Genauso auch gibt es einen Hadith, wichtigste Hadith. Und dieser Hadith ist sozusagen wie die Mutter der Sunna. Weil, warum? Dort befindet sich alles. Es geht von Islam angefangen, über den Iman, über Ihsan, diese verschiedenen Stufen, die man erreichen kann, bis Zeichen der Stunde. Also diese Sachen werden alle genannt. Und deswegen sind das innerliche und äußerliche Taten. Und deswegen wird es auch als Mutter der Sunna genannt. Eine der wichtigsten Hadithe überhaupt. Und dieser Hadith sollen wir auch kennen und verstehen und natürlich auch praktizieren. Wir nehmen erstmal den Text des Hadith, ungefähr frei übersetzt ist dieser Text. Und danach, inshallah, wird er einzeln erklärt. Natürlich schaffen wir das heute nicht in unserem Unterricht, aber wir versuchen, inshallah, das stückweise, dass der Unterricht auch nicht so lang wird, dass man das auch besser, inshallah, und leichter verinnerlichen kann. Alhamdulillah, der Überlieferer ist wieder Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Er hat gesagt, er berichtet jetzt, بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم während wir, er redet über uns, also die Sahabe, er meint damit sich und die Sahabe, weil alle Leute, die den Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم lebendig erlebt haben und ihm gefolgt sind, das sind seine Ashab, seine Gefährten. Alle, die danach gekommen sind, sind nicht mehr seine Gefährten, die sind Nachfolger, aber sind nicht seine Gefährten. Seine Gefährten sind diejenigen, die ihn erlebt haben und gefolgt sind. Es gibt auch Leute, die haben ihn erlebt und die sind nicht gefolgt, die haben gegen ihn gekämpft, wie zum Beispiel Abu Jahl, Abu Lahab, sehr viele Leute haben gegen ihn gekämpft, Walid ibn al-Mughira und so weiter. Diese Leute, die haben gegen ihn gekämpft und die haben nicht an ihn geglaubt. Aber diejenigen, die an ihn geglaubt haben, die ihm gefolgt sind und zu seiner Zeit gelebt haben, die nennt man Ashabu Rasulillah, die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er berichtet, wenn er sagt uns, meint er natürlich ihn und die Sahabe. Bainama nahnu julus, sitzend. Und sitzend heißt, dass sie das regelmäßig gemacht haben. Dieses Wort bedeutet, julus heißt nicht jalis, jalis heißt sitzen. Jalisun, wir sitzen. Aber Julus heißt, dass wir das regelmäßig und oft machen. Die haben oft mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesessen. Inda Rasulillah. Und das haben die natürlich so als eine Ehre gesehen. Das ist auch eine Ehre. Du darfst mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sitzen. Und das zeigt uns auch, dieser Hadith zeigt uns auch, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam nicht hochmütig war, sondern dass er mit den Leuten gesessen hat und dass er nicht irgendwie, dass wenn die Leute sogar reingekommen sind und die haben gefragt, wer ist von euch der Gesandte Allahs oder wer ist von euch Muhammad sallallahu alayhi wasallam, dann wusste man nicht, wer das ist oder die Leute haben erstmal danach gefragt. Das heißt, er hat sich auch nicht über die Leute erhoben. Er war kein Angeber sallallahu alayhi wasallam, er war nicht arrogant, er war nicht hochmütig, er hatte nicht diesen Kibbel gehabt sallallahu alayhi wasallam, er war sehr bescheiden sallallahu alayhi wasallam. Dhata yawm, an diesem Tag, an diesem jenen Tag, weil es gab mehrere Tage, an denen die gesessen haben und vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelernt haben und gehört haben. Und das ist natürlich auch der Beweis, dass man besser zusammensitzt mit Leuten und nicht wegrennt und jeder macht seine Sache und jeder ist nur für sich. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ihr sollt mit der Gemeinschaft bleiben, weil der Wolf frisst das Schaf, das aus der Herde, aus der Reihe tanzt. Wenn du eine Schafherde hast, und Die Schafe bleiben zusammen. Der Wolf kann kein einziges Schaf von denen fressen, wenn die zusammen sind als Herde. Aber wenn ein Schaf sich von der Herde ein bisschen entfernt, darauf wartet der Wolf, dann frisst er dieses Schaf. Genauso ist es auch mit uns. Wenn wir uns nicht an die Gemeinschaft halten und nicht mit der Gemeinschaft der Muslime allgemein bleiben, wir müssen keine bestimmten Sekte folgen oder keine bestimmten Tariqa oder keine bestimmten Method. Muss nicht sein, unbedingt. Aber was wir wollen, müssen mit der Gemeinschaft der Muslime bleiben. Und versuchen auch Gemeinschaftsgebet zu machen. So, weil wir irgendwie ein bisschen Zeit haben, auf jeden Fall müssen wir uns auch dafür Zeit nehmen. Warum ist das Gemeinschaftsgebet 27 Mal mehr wert als das Gebet alleine oder auf der Arbeit? Warum? Weil es sehr wichtig ist, dass die Muslime zusammenhalten. Warum fasten wir Ramadan zusammen? Warum wird die Hadsch zusammen gemacht, auch wenn so viele Millionen Leute zur gleichen Stelle, zur gleichen Zeit, man könnte das ja auch verteilen und sagen, es gibt jeden Monat Hadsch. Nein, es muss zur bestimmten Zeit, an einem bestimmten Tag, zum Beispiel Arafa, müssen alle Leute daran teilnehmen. Das ist die Gemeinschaft der Umma. Und wir sollen auch so zusammengehören und Allah subhanahu wa ta'ala möchte das so von uns und nur gemeinsam sind wir stark. Und deswegen, weil wir eine Gemeinde sind und eine Umma, ist das hier auch natürlich ein ganz klarer Beweis, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer mit den Sahaba radiallahu anhum war, mit seinen Gefährten. Und dass es auch besser ist, auch in einer Zeit von Fitna, wenn du keine Angst vor Fitna hast, dass du trotzdem mit den Leuten bleibst. Außer wenn es dir Probleme bringt. Wenn die Leute nur schlecht über andere reden und nur Probleme, dann bleib weg, aber nicht ganz alleine. Dann such dir Leute, die versuchen, den Islam auch zu praktizieren, die rechtschaffen sind, die tugendhaft sind, Salihin. Aber wenn du jetzt irgendwie einfach nur alleine von der Gruppe und wegbleibst, das ist eine Katastrophe. Dann irgendwann frisst dich natürlich auch der Shaitan auf und er wartet nur auf diese Gelegenheit, dass du alleine bist und dann macht er dir seine Einflüsterungen. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Da muss man dann sehr aufpassen. Es ist auch besser natürlich, mit der Gemeinschaft zu bleiben, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, diejenigen, die sich unter die Menschen mischen und besonders auch unter die Muslime, weil natürlich wird nicht alles immer gut sein, nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen sein, es wird immer mal gut sein. Aber deswegen, die Leute, die sich unter die anderen Menschen mischen und geduldig sind über die Schwierigkeiten, die sie mit denen erleben, sind besser als diejenigen, die sich nicht unter die Menschen mischen und die nicht ihre Schwierigkeiten erleben. Und der Prophet Muhammad sagt, nur in einer Situation war das so, wo man das darf, sich entfernen, dann muss man aber auch weggehen. Du darfst nicht in der Stadt wohnen, kommst du nicht in die Moschee. Es wird eine Zeit geben und die ist nah, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da wird das beste Kapital eines Muslims ein Schaf sein und er nimmt dieses Schaf und geht damit in die tiefsten Berge, dort wo die Quellen entspringen. Wir wissen, dass die Quellen entspringen in hohen Tief, in den Tiefen des Berges. Und er geht dorthin, weil er wird wegrennen von den Fittern, von diesen ganzen Schwierigkeiten, von den ganzen Problemen, von allem Möglichen, was du hier siehst, diese ganzen Katastrophen. Er will versuchen, nur weg mit seiner Religion. Genau wie das die Leute oder die Einwohner der Höhle gemacht haben. Wir kennen Surat al-Kahf, Surah Nummer 18. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, innahum kanu fityatun amanu bi rabbihim, innahum fityatun amanu bi rabbihim, wazidnahum huda. Die haben Allah subhanahu wa ta'ala hat noch mehr Recht gegeben haben, die sich in der Höhle versteckt und die Geschichte ist eigentlich auch bekannt oder wir können auch einmal ausführlicher über diese Geschichte reden. Das heißt, die sind wegen ihrer Religion weggerannt, Allah SWT hat sie einschläfern lassen, 300 Jahre haben die geschlafen und dann zurück und da war wieder was ganz anderes. Auf jeden Fall in dieser Situation ja, aber ansonsten soll man versuchen immer, weil Allah SWT prüft uns und er sagt, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً. Wir haben euch gegenseitig als eine Fitna gemacht. Wir haben euch gegenseitig, um euch gegenseitig zu prüfen. Eine Prüfung für euch gegenseitig. Etasbirun, seid ihr geduldig? Ja oder nein? Es ist also eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala und sollen wir immer geduldig sein. Und deswegen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch seine Zeit mit diesen Leuten verbracht. Und die Sahaba radiallahu anhum waren immer zusammen. Ist auch ein Beweis natürlich hier in diesem Hadith. Ithtala'a alayna rajulun shadidu bayadu thiyab shadidu sawadi sha'ar. Dann auf einmal plötzlich ist ein Mann reingekommen in die Moschee. Und dieser Mann hat sehr schöne weiße Kleider gehabt. Weiß, schwarze Haare. Also sehr auffällig, weil weiße Kleider und schwarze Haare sind natürlich sehr auffällig. Und warum weiß? Weiß hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am meisten geliebt. Kamis, dieses Gewand, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat, hat er immer ein Gewand an, das mindestens bis zur Hälfte des Knies war und nicht tiefer als bis zu den Knöcheln, so ist es überliefert. Und er hat am meisten das weiße Gewand geliebt. Weiß, ganz weiß, weil weiß ist so wie Reinheit und es ist schön weiß, besonders für Männer. Frauen lieber nicht, weil dann guckt man so viel darauf, wenn Frauen weiß anhaben. Aber für Männer, weiß, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und der Prophet Muhammad hat auch gesagt, und ihr sollt euch auch, wenn ihr begraben werdet, also ins Leichentuch eingewickelt. Das Leichentuch sollte auch weiß sein. Er sagte, wickelt eure Toten in das Weiße ein. Der Prophet Muhammad hat weiß geliebt und das sind auch wirklich die schönste, ist auch wirklich die schönste Farbe anzuziehen. Und deswegen hier auch diese Person, die da reingekommen ist, hatte auch weiße Sachen an und schwarze Haare, wie das uns Omar ibn Khattab überliefert hat. La yura alayhi atharu safar. Und man hat ihm nicht angesehen, dass er irgendwie von einer Reise kam. Wala ya'rifuhu minna ahad. Keiner von uns kannte den, aber er sah auch nicht nach Reise aus. Und besonders früher, wenn du mit einem ganz weißen Gewand verreist bist, dann bist du auf jeden Fall dreckig geworden. Damals, ich meine, Staub überall und so weiter. Man hat nichts gemerkt. Er muss von weit gekommen sein, von weitem gekommen sein. Warum? Weil keiner kannte den. Die Sahaba radiallahu anhu kannten sich alle in Medina damals. Nicht so wie wir heute, keiner kennt den anderen. Oder kommt sogar in Moschee und sagt nicht mal Assalamu alaikum, was ist das? Was ist das für ein Islam? Obwohl du weißt, dass er Muslim ist. Aber wir fragen auch nicht nach, ob jemand krank ist, jemand zu besuchen. Die Muslime müssen eine Gemeinschaft werden. Oder sind eine Gemeinschaft. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie also auserwählt, dass sie eine Gemeinschaft sind. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Hilft euch gegenseitig, Allah zu fürchten, Frömmigkeit, gute Taten zu machen. Aber eine Hand alleine kann nicht klatschen. Und da soll man auch nachfragen, also wie eine Gemeinschaft. Und die Sahabe kannten das, wenn jemand, die haben gleich gemerkt, wenn jemand fremd ist. Heute, wir merken das gar nicht. Der kann unser Nachbar sein und wir wissen gar nicht, dass unser Nachbar ist, weil wir nicht nachfragen. Und deswegen, hier hat er gesagt, der hat kein Anzeichen der Reise gehabt. Man hat nicht gesehen, dass er von der Reise kommt, weil seine Kleidung war immer noch also ganz sauber und er auch kein Anzeichen der Reise. Und keiner von uns kannte den hier in Medina. Hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dann hat er sich zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingesetzt. Genauso wie wir im Tashahhud, ist am Ende vom Gebet, machen wir doch diese Sitzung, wo die zwei Knie nebeneinander so. So hat er sich genau vor den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesetzt. Und so hat auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich hingesetzt. Und jeder, der lernen möchte, der braucht erstmal richtiges Benehmen. Leute kommen, die wollen Wissen lernen, aber die haben gar kein Benehmen. Erstmal unverschämt, wie er mit dem Imam oder Sheikh redet, ja, achi! Was heißt Achi? Er ist dein Bruder, stimmt. Ja, Achi heißt, oh mein Bruder. Er ist dein Bruder im Islam, aber gib ihm auch seinen Respekt. Du sagst zu einem Doktor, ja Doktor, zu einem Ingenieur, ja Ingenieur, zu einem Pilot, Herr Pilot, aber zu einem Imam oder zu einem Lehrer oder sogar vielleicht Gelehrten, Mufti oder sonstiges, du sagst ihm nicht, so, ja Achi, das ist unverschämt sowas. Er ist dein Acher, aber er hat eine bestimmte Stufe. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, gibt jedem seine Stufe, die er verdient hat. Ihr müsst ihn nicht so groß machen, wie manche, die wieder übertreiben oder anbeten oder sonstiges. Nein, aber ein bisschen Respekt muss auch da sein, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, von uns ist nicht derjenige, der nicht barmherzig zu den Jüngeren ist, respektvoll zu den Älteren und unsere Gelehrten respektiert. Weil die haben nicht das Wissen einfach so bekommen als Offenbarung. Die sind lernen gegangen. Die haben dafür nächtelang vielleicht nicht richtig geschlafen. Die haben sich dafür angestrengt. Die machen das natürlich nicht, um von euch Lob zu bekommen. Nein. Aber das bedeutet, ich muss ihnen auch diesen Respekt geben. Oder manche von denen tragen sogar die Worte Allahs. Koran. Allah hat ihnen gegeben. Der Prophet Muhammad sagt, die Leute des Koran sind spezielle Leute für Allah. Sind seine speziell auserwählten Leute. Ob die praktizieren oder nicht, das ist nicht deine Sache. Das ist zwischen denen und Allah. Aber Allah hat ihnen ihre Worte gegeben. Du musst sie respektieren. Wegen den Worten Allahs, nicht wegen dieser Person. Und wenn du das hast, dann kannst du auch Wissen erlangen. Und dann bekommst du auch Wissen. Oder wie du auch die Frage stellst, keine unverschämten Fragen stellen oder Sachen in Frage stellen. Oder was man schon bei 10.000 anderen gefragt hat, nochmal fragen, um diesen Imam zu prüfen oder diesen Gelehrten. Nein. Also auch benehmen. Und der Prophet Muhammad hat mal gesagt, zwei Leute werden nicht lernen. Die Hochmütigen, weil sie sind so hochmütig zu fragen. Sie denken, sie wissen schon alles. Oder Mustahi bedeutet jemand, der sich schämt. Er soll sich nicht schämen, er soll fragen. Aber zu viele Fragen stellen ist natürlich auch nicht gut. Besonders dumme Fragen. Wir kennen zum Beispiel die Geschichte der Kuh, wo sie zu Musa a.s. gekommen sind. Oh, Musa a.s. hat gesagt, Allah hat euch befohlen, dass ihr eine Kuh schlachtet. Dann haben die gefragt, frag mal Allah, wie diese Kuh sein soll. Und Musa a.s. hat sich geschämt. Er sagt, Allah hat gesagt, dass diese Kuh soll so mittleren Alter sein, nicht zu alt, nicht zu jung. Ja, welche Farbe soll die Kuh haben? Warum Farbe? Warum fragst du über die Farbe? Schlachte einfach eine Kuh. Was interessiert dich die Farbe? Aber nein, sie haben immer wieder weiter gefragt. Warum? Weil sie wollten gar nicht die Kuh schlachten eigentlich. Die hatten es fast gar nicht getan, hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt. Die wollten sie eigentlich gar nicht schlachten, aber immer wieder dumme Fragen. Und dann hat der Prophet Muhammad auch den Sahaba gesagt, er sagt, macht mal das genauso, wie ich euch sage. Ein Mann ist gekommen, der Prophet Muhammad hat gesagt, O ihr Menschen, Allah hat euch die Hajj vorgeschrieben, dass ihr die Pilgerreise, die Hajj macht, hat er euch vorgeschrieben. Und dann ein Mann hat gefragt, O Gesandter Allahs, jedes Jahr. Der Prophet Muhammad hat nicht geantwortet und hat gesagt, bitte lasst die Sachen so, wie ich sie euch sage. Allah hat euch die Hajj vorgeschrieben. Das heißt, einmal im Leben. Hätte ich gesagt ja, dann wäre es jedes Jahr zur Pflicht geworden. Deswegen bitte, was ich euch sage, nehmt das so und versucht mal so von dem zu praktizieren, was ihr könnt. Fattakullah mastatatum heißt, fürchtet Allah so, wie ihr könnt. Versucht mal so gut wie möglich das zu praktizieren, was ich euch sage. Und was ich euch verbiete, versucht mal so gut wie möglich davon wegzubleiben. Das nicht zu machen. Weil diejenigen, die vor euch waren, was hat sie vernichtet? Die Völker wurden vernichtet. Warum? Aus welchem Grund? Weil sie immer wieder so viel gefragt haben oder hinterfragt haben. Wir dürfen fragen, aber nicht einfach so hinterfragen und so dumme Fragen. Farbe der Kuh. Das ist einfach eine dumme Frage. Macht doch einfach. Allah hat euch befohlen, eine Kuh zu schlagen. Okay, Bismillah. Und genauso auch so dumme Fragen, wie meinst du, wurde der Stock von Musa a.s. gefunden? Welcher Hund war der Hund von den Einwohnern der Höhle? Welche Rasse war das? Welche Farbe hatte die? Die Frau von Adam a.s. Irgend so Sachen, die dich überhaupt nicht weiterbringen oder gar nicht näher zu Allah s.w.t. Hauptsache, man hat irgendeine dumme Frage gestellt. Und dann, warum erwartest du überhaupt eine Antwort, wo du schon wissen kannst, dass es überhaupt keine Antwort dafür gibt oder geben muss, weil es einfach unwichtig ist? Deswegen solche Sachen sollte man einfach unterlassen, sondern nur fragen das, was dich näher zu Allah subhanahu wa ta'ala bringt und weiterbringt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und er hat gesagt, die Völker vor euch wurden vernichtet, weil sie zu viel ihren Propheten dumme Fragen gestellt haben und weil sie sich immer wieder unterschieden haben von den Propheten. Die haben das dann auch nicht gemacht, was die Propheten denen gesagt haben. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala sie vernichtet. Und wir wollen ja keine Vernichtung, sondern wir wollen Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen hat er sich so hingesetzt, wie im Tashahud, also in diesem, am Ende des Gebetes, wie wir sitzen, gegenüber vom Propheten Muhammad, und seine Knie haben die Knie des Propheten Muhammad berührt. Und seine Hände auf seinen Schoß gelegt, Oberschenkel, weiter unter den Oberschenkel oder auf die Oberschenkel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da gibt es zwei verschiedene Überlieferungen. Was jetzt richtig ist, auch für uns in dem Fall unwichtig. Für uns ist wichtig, dass sie gesessen haben mit gutem Benehmen. Ibn Mubarak, rahimahullah, hat gesagt, ein großer Gelehrter seiner Zeit damals, der sogar Madhab teilweise war, Ibn Mubarak, rahimahullah, er hat gesagt, ich habe 30 Jahre Benehmen gelernt und dann 20 Jahre das Wissen. Also wir brauchen Benehmen. Wer islamisches Wissen haben möchte, der soll sich auf jeden Fall benehmen. Und der soll auch mit reiner Kleidung zum Beispiel, wie wir gesehen haben, schön und weiß und respektvoll. Und dann hat Jibril a.s. gesagt, ja, Muhammad. Aber Umar ibn Khattab wusste nicht, dass es Jibril a.s. ist. Er hat gesagt, ja, Muhammad, das bedeutet so unverschämt auch. Ja, Muhammad, nicht zum Beispiel so wie, oh Muhammad. Nicht, oh Gesandter Allahs. Oh, sogar seine Frau, Aisha radiallahu anha, hat immer gesagt, oh Gesandter Allahs. Seine eigene Frau. Keine, Allah subhanahu wa ta'ala hat es auch verboten. Er hat gesagt, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum. Ruft nicht den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam so, wie ihr euch gegenseitig ruft. Ruft sich ja Muhammad, ja Hassan, ja keine Ahnung, Abdurrahman. Aber nicht den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam darf man nicht so rufen. O Gesandter Allahs heißt es. Und hier auch, warum hat Jibril alaihi salam ja Muhammad gesagt? Da gibt es zwei verschiedene Aussagen darüber. Einmal, es war vor dem Verbot. Und weil er sowieso Jibril a.s. ist, also dürfte er das in dem Fall auch sagen, ja, Mohammed, aber das wussten die ja nicht, das wusste auch Umar ibn Khattab, aber er wusste nicht, wer dieser fremde Mann ist, weil er kam einfach praktisch im Bild eines Menschen, einer Person. Das heißt, Engel können manchmal in der Person vorkommen oder können kommen, so wie eine Person, alles mal sozusagen wie verwandelt. Und ja, Mohammed kann auch bedeuten, also O Mohammed, Gesandter Allahs, dass er das gemacht hat wie die Beduinen. Diese Wüstenaraber damals, die haben einfach immer, und manche sind bis heute noch so, ein bisschen respektlos immer so, oh, ja, Muhammad, sind immer gekommen, die Sahaba haben darauf gewartet, die sagen, oh, Muhammad, das heißt, hier können wir jetzt wieder Fragen lernen, die fragen den Propheten Muhammad einfach bestimmte Sachen, und die haben darauf gewartet, und sie dachten, vielleicht ist das so ein Beduine gewesen, weil sie wussten ja noch nicht, dass das Jibril a.s. ist, weil am Ende von diesem Hadith kommt erst die Auflösung, wer das ist, und wie oft ist Jibril a.s. auch im Bildnis von Dihya al-Kelbi, das war ein Sahabi gewesen, ganz oft ist er so gekommen. Und nur zweimal hat ihn der Prophet Muhammad so in seiner vollen Art mit 600 Flügeln und so in seinem richtigen Ebenbild gesehen. Aber hier in dem Fall kam er als Person, um den Sahabe und uns allen die Religion näher und beizubringen. Und nächstes Mal, inshallah ta'ala, das will ich so lange machen, machen wir weiter. Das war erstmal ein bisschen über das Benehmen. Und danach geht es natürlich noch um die fünf Säulen des Islam und des Iman und über Ihsan und über einige Zeichen der Stunde. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das, was wir gehört haben, auch im Besten praktizieren lassen. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.